Was bedeutet es für eine Pfarrerin, wenn sie in den sozialen Medien unterwegs ist und auch seelsorgerlich beansprucht wird? Das sind Rollenklärungen, die dann betrieben werden müssen, und da stecken wir genauso drin wie andere auch. Und wir haben auch nie darüber geredet, was bedeutet jetzt, dass es eine große Machtkonzentration bei wenigen Konzernen gibt, die letztlich digital prägen, die die Medienwelt prägen. Das sind die Fragen, wo ich auch unsicher bin, ob wir da überhaupt noch Regulierungen einziehen können, ob das nicht viel zu spät ist. Was machen wir eigentlich durch diese enorm ausgeweitete Datennutzung? Wie viel Energie verbrauchen wir? Genau. Was bedeutet das eigentlich jetzt in unseren Fragen des Klimawandels? Ist ein Thema, was dringend mehr Aufmerksamkeit braucht.
Hallo und herzlich willkommen zum YEET Podcast, dein Podcast zum Thema, wie nutzen wir soziale Medien, um über Glauben und Kirche ins Gespräch zu kommen. Diese Folge entsteht vor Publikum. Mach dir einmal ein kleines Geräusch. Brechend voll, wie ihr hört. Wie sonntags in der Kirche. Ach, ups. Auf dem Kirchentag in Fürth sind wir und es ist der 8. Juni 2023. Mein Name ist Lilith Becker.
Mein Name ist Claudius Kriegert.
Und wir sind hier zusammen mit dem EKD-Medienbischof Volker Jung.
Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen.
Danke schön, dass du da bist.
Gerne. Unser Thema lautet heute Sympathy for the Devil. Brauchen wir ethische Leitlinien für Social Media in der Kirche? Wir haben zu diesem Thema Volker Jung eingeladen, nicht weil er Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist oder im Rat der EKD, das ist er auch, sondern weil er Vorsitzender des Aufsichtsrates des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik ist und somit der EKD-Medienbischof. Für uns ganz persönlich ist das auch wichtig, weil dort die Redaktion des YEET-Netzwerks zu Hause ist, im GEP.
Und Volker hat natürlich Expertise auf dem Gebiet, über das wir heute sprechen. Er hat einige Gedanken in das Thema Digitalität gesteckt. Im Jahr 2018 ist von Volker Jung das Buch erschienen, Digital Mensch bleiben. Darin wirbt er dafür, die Digitalisierung so zu nutzen, dass Menschen nicht in neue Abhängigkeit geraten, sondern Freiheit gewinnen. Zitat Ende. Ob wir dafür alle unseren Social-Media-Account gleich löschen sollten, das fragen wir dann gleich.
Aber zuerst fangen wir mit einem Format an, das wir seit einiger Zeit im Podcast haben. Nicht erschrecken. Eine kleine Schnellfragerunde. Das machen wir immer, um unsere Gäste etwas besser kennenzulernen.
Oder unter Druck setzen.
Und natürlich damit auch die ZuschauerInnen hier auf dem Kirchentag und die HörerInnen zu Hause dich ein bisschen besser lernen. Volker, jetzt ein paar kurze Fragen, gerne ruhig mit einem Satz nur beantworten, bevor es dann ans Inhaltliche geht. Erste Frage, welches ist deine früheste Erinnerung aus der Kindheit?
Die früheste Erinnerung aus der Kindheit, das ist immer schwierig, weil man ja dann auch im Nachhinein Bilder im Kopf hat, aber ein Medienereignis, was mich besonders bewegt hat, war die Ermordung Kennedys.
Okay. Zweite Frage. Wofür oder warum wolltest du Pfarrer werden?
Mich hat Theologie sehr interessiert. Fand ich sehr spannend. Ich habe mich darauf hinzubewegt. Also erst sehr für Naturwissenschaften interessiert, dann aber auch eher für Philosophie, Gesellschaftswissenschaften und bin dann irgendwie bei der Theologie gelandet. Und habe dann aber auch gemerkt, dass ich sehr gerne einfach mit Menschen zu tun habe. Und da kommt das zusammen.
Ich frage gleich weiter. Das muss ich hier natürlich und heute fragen. Erinnerst du dich oder was würdest du sagen, war dein schönstes Kirchentagserlebnis bisher jemals?
Das ist jetzt eine Frage, die mich fast sentimental macht. Ja, es war so, dass ich jetzt auf dem Weg hier nach Nürnberg mir klar gemacht habe, dass mein erster Kirchentag der Kirchentag 1979 hier in Nürnberg war. Ich hatte gerade Abitur gemacht und bewegte mich aufs Theologiestudium zu und war mit meiner damaligen Freundin hier in Nürnberg und ich glaube, das war der schönste Kirchentag.
Das kann ich mir vorstellen. Hast du einen unerfüllten Traum und wenn ja, welchen?
Ja, einmal im ZDF, im Sportstudio auf die Torbahn zu schießen und 6 Treffer zu machen.
Wow. Was ganz wenige bisher geschafft haben.
Keiner. Also, keiner.
Also. Hier vorne sitzt der Pressesprecher. Solltest du mal darauf ansetzen, glaube ich. Gleich einen Auftrag bekommen.
Was war so blöd oder unangenehm in deinem Leben, dass du es nicht nochmal erleben möchtest?
Das ist schwierig. Unangenehme Situationen gibt es natürlich irgendwie immer. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, fällt mir spontan keine wirklich ein. Belastende Situation. Da würde ich sagen, da gibt es Dinge, die möchte ich nicht nochmal erleben. Und das sind aber leider auch Dinge, die mich im Moment manchmal beschäftigen, wenn es um schwierige Personalentscheidungen geht und man Menschen irgendwie sagen muss, wir haben uns jetzt nicht für Sie entschieden oder wir müssen uns leider von Ihnen trennen oder sowas. Das sind Dinge, die finde ich unglaublich schwierig.
Sehr nachvollziehbar. Es wird jetzt ganz intim. Was machst du, wenn du dich unbeobachtet fühlst?
Schlafen.
Ja, logisch.
Okay. Kenn ich auch. Letzte Frage, was ist dein Lieblingsessen?
Königsberger Klopse. Das ist leider nicht vegetarisch oder vegan.
Aber mit Kapern.
Heute bei 22 Grad geht es ja noch, am Samstag bei 30, eher nicht. Ne?
Nee, nicht so, aber es gibt natürlich auch noch Vitamine. So.
Jetzt als nächstes geht es um soziale Medien, die Schnellfragerunde. Das Leichte ist vorbei, die leichten Fragen sind vorbei.
Die waren so schwierig.
Das Netz ist hart, Papa. Oh. Soll deine Tochter dich mal gewarnt haben, als du dich auf Facebook angemeldet hast? Weißt du heute, was sie damit gemeint hat?
Ich ahnte es damals schon. Ja, das war so eine Entscheidung. Ich habe mich da eine ganze Weile auch zurückgehalten und habe dann nicht zuletzt auf Anraten unseres Pressesprechers, der jetzt auch hier im Raum ist, mich den sozialen Medien zugewandt und habe gesagt, ja, machen wir mal Facebook. Und habe das dann auch meinen Töchtern erzählt, die nicht auch schon erwachsen sind. Und da hat die jüngere Tochter gesagt, weißt du, worauf du dich einlässt? Das Netz ist hart, ja, weil du dann Kommentaren ausgesetzt bist, auf die du gegebenenfalls reagieren musst, die nicht angenehm sein können. Das Netz kann da sehr brutal und gnadenlos sein. Das wissen wir ja, erleben wir. Ich habe es auch hin und wieder erlebt. Zum Glück bisher nicht in der Nutzung der sozialen Medien, aber schon in dem einen oder anderen Shitstorm in Mails, die kamen bei irgendwelchen Äußerungen. Ich war ja eine ganze Weile auch Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration der EKD und habe mich zu Flüchtlingsfragen schon sehr oft und sehr früh geäußert und habe da dann doch manche Dinge erlebt, die sehr, sehr unangenehm waren. Und das kann wirklich hart sein. Es war nicht nur das Flüchtlingsthema, es war das Thema Homosexualität, als wir über die Segnung und Trauung gleichgeschlechtlicher Paare geredet haben und kirchlich diskutiert haben und mich dafür eingesetzt habe. Da gab es heftige Reaktionen, die dann auch mir per Mail oder auch per Brief ganz klassisch zugegangen sind. Ja, und das dritte Thema, das kann ich in diesem Zusammenhang nennen, was auch immer hoch besetzt ist, macht dann aber auch zugleich so ein gesellschaftliches Konfliktspektrum deutlich, ist das Thema Islam. Äußerungen zu Gesprächen, zum interreligiösen Gespräch, zu Kontakten mit muslimischen Verbänden. Wenn ich so etwas gemacht habe, gab es dann sehr heftige Reaktionen. Aber wie gesagt, zum Glück bisher nicht auf Social Media, hat aber auch vielleicht damit zu tun, dass ich mich selbst für eine eigene Strategie entschieden habe, die nicht kontrovers ist, sondern ich berichte einfach in Facebook über Erlebnisse, über Dinge, die ich gemacht habe, versuche es zwar immer auch mit einer inhaltlichen Seite zu versehen, aber gehe bewusst nicht auf Konfrontation aus.
Okay, das ist dein persönliches Kommunikationskonzept.
Das wäre ist mein persönliches Kommunikationskonzept. Man kann das ja auch anders machen. Also ich habe mich auch gegen Twitter entschieden und habe gesagt, nee, das ist etwas, wo es dann doch eher auf zugespitzte Äußerungen zuläuft. Oder auch, gut, Instagram nutze ich auch, aber meistens das, was ich auf Facebook mache, in leicht veränderter Form auch nochmal auf Instagram. Aber eben in dieser Strategie, ich gebe Anteil an meinem Dienst als Kirchenpräsident und versuche nochmal Veranstaltungen, die ich hatte, einfach weiterzutragen. Fast ein bisschen so eine Form von Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so will, die aber auf Kontroverse verzichtet. Und ich halte mich in der Tat auch zurück, nicht immer, aber wenn es dann Kommentare gibt, die etwas anfragen, gebe ich vielleicht mal eine kurze Antwort, aber bin da nicht sehr dialogoffen, das muss ich auch gestehen.
Etwas, was man oder wir dann auch gelernt haben in den sozialen Medien, ist ja, wir haben einen Account, yid-netzwerk auf Instagram zum Beispiel, und wir sprechen da als öffentliche Personen, und das ist wahrscheinlich auch was du hast dann noch deinen Namen dabei. Wir sprachen genau heute Morgen darüber, dass das etwas ist, was man schnell lernen sollte, weil man die Dinge, die man da tut, man steckt ja auch Persönlichkeit rein, aber nicht persönlich nimmt, weil du ja gleichzeitig auch Projektionsfläche bist für eine Institution.
Genau.
Aber das, als Person. Ne?
Ja, als Person. Und es ist auch eine Grundentscheidung, die man auch anders treffen kann. Wie ziehe ich die Grenze zwischen Dienst und Privatem? Also gibt es Dinge, wo ich sage, oh, jetzt kommt auch mal eine schöne Story aus dem Urlaub oder irgendwie sonst was. Das habe ich bisher strikt abgelehnt. Ich habe für mich selber diese Strategie so gewählt, sagt, nee, das mache ich nicht. Und also es gab jetzt mal eine Ausnahme, da bin ich mit meiner jüngeren Tochter in Berlin einen Halbmarathon gelaufen und da haben wir mal ein Bildchen gepostet. Es war aber eigentlich schon an der Grenze zum Privaten. Mhm. Und dann habe ich aber auch überlegt, hat eine tolle Resonanz gehabt. Also man merkt dann ja sofort, da erreichst du nochmal eine ganz andere Reichweite. Es war mal so ein Test, wie funktioniert. Ich habe mich dann aber sehr bewusst auch dagegen entschieden, zu sagen, das weitest du nicht aus, weil dann, glaube ich, nochmal der Druck, auch weiter ins Private zu gehen, noch größer wird.
Welche Bedürfnisse erfüllen für dich soziale Medien? Also gerne nochmal beruflich und auch privat, also sowohl in deinem eigenen Kommunikationskonzept als auch vielleicht in der Nutzung.
Soziale Medien sind erstmal, finde ich, auch ein tolles Medium, auch Menschen miteinander zu verbinden, auch Informationen zu teilen, Anteil zu geben, auch Diskussionsforen zu entfalten. Tolle Möglichkeiten. Von daher bin ich auch nicht jemand, der sagt, das ist jetzt alles Teufelszeug. Also wir reden ja über Sympathie. Das nicht. Obwohl man natürlich auch darüber nachdenken kann, was heißt es dann in einem weiteren Sinn, die Datennutzung, die damit vorhanden ist und welche Möglichkeiten gibt man dann auch wirklich Konzernen, die ja auch auf Gewinn aus sind. Das sind alles Dinge, über die können wir gerne auch noch weiter reden. Aber erstmal sehe ich die Möglichkeit, Menschen miteinander zu verbinden, Anteil zu geben und das ist was Positives.
Du wurdest im Nachgang zu deinem Buch auch ein paar Mal interviewt und daraus, da hattest du gesagt, das war 2018, haben wir ein Zitat von dir gefunden, dass du bisher noch keine religiösen oder spirituellen Erfahrungen im Netz gemacht hast, sammeln können. Hat sich das geändert mittlerweile?
Das hat sich geändert durch die Videokonferenzformate, in der Tat in der Corona-Zeit. Da gab es ja dann wirklich auch Gottesdienste im Videokonferenzformat. Und dem habe ich mich auch eher vorsichtig genähert, hatte dann aber ein wirklich großartiges Erlebnis, als wir einen Pfingstgottesdienst gefeiert haben mit all unseren Partnerkirchen weltweit. Das heißt, wir haben als Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Partner in, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es vergesse, in Indonesien, in Korea, in Indien, in Tansania, in Südafrika, in Ghana, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wir haben Partnerkirchen in Europa, Polen, Italien, Tschechien. Und mit all diesen Kirchen waren wir mit jeweils Personen, die vorher natürlich dafür gewonnen waren, zusammen und haben Gottesdienst gefeiert. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis, hat mich auch richtig berührt. Also da eine Stunde zusammen miteinander live verbunden zu sein, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten, die es ja dann mit sich bringt, und da zusammen Gottesdienst zu feiern und zusammen zu beten. Das war ein spirituelles Erlebnis.
Achtung, halbe Doppelfrage. Ist ja nicht erlaubt im Journalismus, ich mache es jetzt trotzdem. Also, als wie sozial bewertest du die sozialen Medien Stand heute? Und gibt es für dich Unterschiede zwischen den Plattformen Insta, TikTok, Facebook, wie die so? Wie sozial findest du die so?
Also da kann ich eigentlich aus eigener Erfahrung nur über Facebook und über Insta hin, wo ich selbst unterwegs bin. Ja, also diese sind insofern sozial, als sie natürlich Menschen miteinander verbinden. Was ich aber auch beobachte, ist natürlich dann in der eigenen Rezeption, die Algorithmen funktionieren ja schon so, dass man dann die Dinge zugespielt bekommt, die einem selber betreffen, für die man sich interessiert. Also das berühmte Blasenbildung und auch vielleicht die Echokammern, die dadurch entstehen. Das kann man ja sehr schnell nachvollziehen. Und insofern ist es eine begrenzte Sozialität, die natürlich immer durchbrochen werden kann, aber das ist etwas, was ich erstmal als eine gute Möglichkeit beurteile. Bin allerdings auch zunehmend unsicher, was dadurch generiert wird. Also letztlich gerade durch Blasenbildung und durch Echokammern. Und wenn das verstärkt wird, also da habe ich auch, würde ich für mich sagen, auch die unangenehmen Erfahrungen der Corona-Zeit, wo Menschen dann auf Trips gekommen sind und das für die Wirklichkeit gehalten haben, was völlig schräg war und völlig, nach meiner Einschätzung, völlig daneben war. Und das wurde durch die sozialen Medien ja extrem verstärkt. Ja. Und wie man damit richtig umgeht, wie man auch Bewertung von Informationen in den sozialen Medien veranlasst, das ist für mich nach wie vor eine ungeklärte Frage. Also die große Idee, gibt es dann so etwas wie der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen redet von der redaktionellen Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, die selbst praktisch wie eine Redaktion arbeitet und sich dann auch gegenseitig prüft und korrigiert. Wie offen ist das? Das ist leider nicht offen, weil es immer auch ein begrenzter Raum ist. Aber das würde jetzt sehr in die Medientheorie auch führen.
Ja, aber vielleicht können wir mal ein bisschen einsteigen in zumindest die Medienethik. Fangen wir nochmal mit einem Zitat aus deinem Buch an. Da hast du geschrieben, bei der Digitalisierung geht es grundlegend darum, wie menschliches Leben verstanden wird. Da interessiert uns, vielleicht kann man es so formulieren, wenn Digitalisierung der Spiegel menschlichen Lebens ist in gewisser Weise, was würdest du sehen, wenn du da hineinschaust?
Wie menschliches Leben verstanden wird. Also ich habe es vor dem Hintergrund beschrieben, dass die Digitalisierung erstmal unsere Möglichkeiten enorm erweitert. Also wir haben einen riesigen neuen Kommunikationsraum, über den reden wir gerade. Wir sind aber jetzt gehen darüber weit hinaus. Also in virtuellen Realitäten, wirklich virtuelle Realitäten, ist es eine Form von Art Wirklichkeitserweiterung. Die Verbindung von Mensch und Maschine, Human Enhancement, ist ein neues Thema. Was bedeutet es, wenn wir anfangen, uns Chips zu implantieren, was ja alles möglich ist, und uns direkt mit Maschinen zu verbinden? Das ist alles Erweiterungen von menschlichen Möglichkeiten. Und vor diesem Hintergrund habe ich gesagt, stellt sich die Frage, wie verstehen wir unser Menschsein? Ist das, was sich da an Möglichkeiten erschließt, auch alles sinnvoll und gut? Oder müssen nicht einfach auch Grenzen gezogen werden? Also ein bisschen erschreckend sind ja diese Fantasien aus dem Silicon Valley, wo Leute sagen, wir streben die Unsterblichkeit an. Also die Google-Gründer Larry Page, Sergey Brin, die sagen ja, wir wollen nicht sterben. Wir versuchen, unsere Möglichkeiten so zu erweitern, dass wir eine Form von Unsterblichkeit gewinnen. Und wenn wir uns dann selbst mit unserem Mindset und allem, was wir sind, in eine Maschine kopieren und uns damit verlängern, Körper kann man ersetzen und das kann man dann weitertragen, ist das wirklich das, was wir wollen? Also für mich ist die Verlängerung dieses Lebens ins Unendliche eigentlich eine Horrorvorstellung. So schön dieses Leben ist und so schön wir uns alle wünschen, dass wir ein möglichst langes und gutes Leben haben, aber sich dieses Leben ins Unendliche verlängert vorzustellen, halte ich für eine inhumane Vorstellung.
Diese Hybris der Menschen gibt es ja auch schon immer.
Die gibt es natürlich immer, aber es gibt in der Tat ja mittlerweile dann auch durchaus vielleicht Möglichkeiten, sich dem zu nähern und darüber reden
wir. Ja, oder mich erinnert es gerade an die gerade wieder sehr aktuelle Diskussion anhand der Sprachmodelle über künstliche Intelligenz, wo einer der Väter sozusagen mal sagte, der Herr Schmidhuber, Professor Schmidhuber, naja, also die künstliche Intelligenz wird sich in der Form so schnell irgendwann unaufhaltsam weiterentwickeln, dass Menschen nur noch ein Kollateralschaden sind, wenn sie für die künstliche Intelligenz im Weg sind sozusagen. Also die werden nicht mehr beachtet als ein Ameisenhügel, wenn ein Haus gebaut wird. Und das ist dann das Gegenteil von menschlicher Hybris. Da hat man dann was in die Welt gesetzt, was sich quasi gar nicht mehr kontrollieren lässt, was man aber auch scheinbar nicht kontrollieren will. Also auch da die Frage, will man Grenzen setzen, will man alles möglich machen, was möglich ist, ne?
Ja, das ist jetzt aber, ich hatte ja auf einem unserer Meeting-Kongresse mal die Gelegenheit, mit Herrn Schmidhuber auch über dieses Thema zu reden, und da haben wir ja darüber diskutiert, und er hat ja in der Tat die Vorstellung, dass wir mit der künstlichen Intelligenz eine weitere Stufe der Evolution einleiten.
Genau.
Und sagen, die Wesen, die dann entstehen, die sind uns überlegen und die werden sich in irgendeiner Weise zu uns verhalten. Schmidhuber sagt ganz freundlich, die werden uns ertragen und erdulden. Aber da kommen wir jetzt auch in einen Bereich hinein, der sehr unterschiedlich beurteilt werden kann. Also ich halte es nach wie vor für einen Kategorienfehler, zu meinen, dass wir Menschen so kopieren könnten, dass dann über künstliche Intelligenz neue Wesen kreiert werden, die in gleicher Form auch Bewusstsein haben, wie wir dies als Menschen haben. Ich glaube, das wird nicht passieren. Es wird eine Addition von Fähigkeiten und Möglichkeiten sein, eine Steigerung, aber es wird kein Bewusstsein entstehen. Aber da gibt es zwei Linien, zwei Schulen, die das unterschiedlich beurteilen. Aber jetzt kommen wir sehr weit in diesen Bereich, der allerdings sich neu auftut und gerade bei dem Thema KI ja in den letzten Jahren eine irrsinnige Entwicklung stattgefunden hat. Also wenn ich noch 2018 dieses Büchlein da geschrieben habe, war das, was jetzt in KI-Systemen möglich ist, mit ChatGPT etwa, das war noch irgendwie weit weg.
Gefühlt, ja.
Gefühlt weit weg.
Ja, ja,
das ist uns jetzt alles näher gerückt. Ja. Und wir kommen, ja, da kommen wir ja auch in Fragen, das ist wieder, um vielleicht den Bogen auch zu den sozialen Medien wieder zurückzukommen, wie gehen wir denn mit gefakten Inhalten um?
Genau.
Wie gehen wir mit KI-generierten Inhalten um? Bilder haben wir ja jetzt erlebt, diese Fotos da von der Trump-Verhaftung oder von dem Papst im weißen weiße Jacken, wie er da gehabt hat und solche Geschichten. Das war noch relativ leicht zu erkennen. Aber wie geht man da jetzt mit um? Und da müssen wir meines Erachtens in der Tat über Regulierung nachdenken. Da wäre ich auch für Kennzeichnungspflichten. Und was Ähnliches ist es dann auch, muss man auch schauen, wie ist es mit Texten, die über KI generiert werden. Also wenn man sich seine Texte über KI schreiben lässt, muss man sich dann gewissermaßen selbst zitieren. Über solche Dinge muss man dann, glaube ich, schon reden.
Und bei wie viel redaktioneller Bearbeitung greift dann das Leistungsschutzrecht? Das überlassen wir mal den Experten. Claudius führt uns mal zurück.
Aber durchaus haben wir auch ChatGPT mal gefragt, was wir sie fragen sollen zu dem Thema.
Dich.
Und deswegen sind da ganz interessante Fragen rausgekommen, zum Beispiel die
Überlegung. Bevor Sie das sagen, darf ich erzählen, dass eine Bekannte auch gesagt hat, ich habe ChatGPT mal nach dir befragt und hat gesagt, du bist eigentlich schon im Ruhestand.
Ja. Ach.
Ja, ChatGPT, wer ist Volker Jung? Er war Kirchenpräsident bis 2022. Das war die Antwort von ChatGPT. Ich sagte, okay.
Weil die Daten bis 21 gehen, glaube ich,
ChatGPT. Genau. Das war der Hintergrund.
Dinge, die er nicht findet, die erschwindelt er sich ja dann eher. Ne? Also das Sprachmodell sich zurecht, so ist ja die Funktionsweise.
Aber die Sache ist, wird ja ständig besser. Also das wird ja immer weiter.
Ich muss ganz kurz mal auf einer anderen Ebene eingreifen. Duzt ihr euch bitte wieder,
damit
das hier einfach
ist. Okay, Entschuldigung.
Nein,
wir
haben
es. Wir duzen es noch nicht so lange.
Nein, ist gut.
Ich möchte nochmal zurück zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, Regulierung und Grenzen einziehen. Also sich fragen, ob wir nicht bewusst Grenzen ziehen wollen. Ich würde die Frage mal ganz provokant auf Social Media beziehen. Wir wissen alle, die großen Medienkonzerne, die hinter großen Social Media Plattformen stehen, Meta, ByteDance, Alphabet, sammeln unsere Daten, verdienen viel Geld damit, verschaffen mit ihren Algorithmen oft Hassrede-Vorschub, Posts unheimlich viel Reichweite, die Hass schüren und scheitern ganz oft auch an der Umsetzung ihrer eigenen ethischen Social Media Guidelines. Wären das nicht alles Gründe oder sind das nicht ganz handfest alles Gründe für einen Christen oder eine Christin, sich da eigentlich abzumelden und am besten auch noch eher dagegen zu arbeiten?
Also wer so eine Entscheidung trifft, würde ich sagen, ist absolut zu respektieren. Mhm. Und es gibt auch gute Gründe zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Finde ich auch völlig okay. Der andere Weg ist ja der, reinzugehen und zu sagen, da müssen wir dabei sein, das müssen wir selber nutzen und müssen versuchen auch, es mitzugestalten und nach Kräften eben anders zu kommunizieren. Und da liegt ja für mich die Herausforderung auch in Social Media drin, welche eigene Kommunikationsstrategie, auch mit ethischen Linien, habe ich für mich selber und entwickle ich für mich selber. Also meines Erachtens wäre zum Beispiel eine durchaus christliche Perspektive auf wirklich auf Hassrede zu verzichten. Das geht nicht.
Oder sogar dagegen zu gehen?
Ja, dass die anderen sagen, naja, ich meine, wenn ich mich als Mensch ethisch von dem Prinzip auch der Nächstenliebe leiten lasse, kann ich doch drüber reden oder muss ich drüber reden, wenn ich etwas zu kritisieren habe, wie kann ich etwas so sagen, dass ich Menschen nicht verletze? Das ist, muss doch eine Linie sein. Also wie kann man auch Wahrheit, kritische Liebe sagen? Darum geht's. Und das bedeutet ja nicht, dass man da nur Friede, Freude, Eierkuchen machen muss. Aber wie kann eine Kommunikation aussehen, die auch wertorientiert ist? Und da kann man natürlich versuchen, dann dagegen zu halten. Und es gibt ja auch genügend Versuche, auch im Netz, dann bei entsprechenden Kommentaren mit Zurückweisung, mit freundlicher Zurückweisung zu agieren und in eine solche Kommunikation einzusteigen. Heißt natürlich auch für sich selber ein hohes Maß an Reflexion in der Kommunikation im Netz.
Die künstliche Intelligenz hat uns jetzt geraten, zu fragen, wenn wir sagen, okay, ethische Leitlinien wären das ja, es wäre eine Umsetzung von ethischen Leitlinien zu sagen, auf Hassrede verzichten, gegen Hassrede arbeiten. Die künstliche Intelligenz hat jetzt gesagt, dann frag doch mal weiter, ob wir dann auch dezidiert christlich ethische Leitlinien brauchen. Also das ist ja moralisch sehr gut nachvollziehbar sozusagen, aber haben wir aus dem christlichen Hintergrund vielleicht nochmal eine besondere Antwort darauf, besondere Ansprüche an ethische Leitlinien und deren Umsetzung auf Social Media?
Also das ist ja immer die Frage, aus welcher inneren Motivation heraus entwickle ich meine eigenen ethischen Leitlinien? Und ich würde sagen, für mich spielt der christliche Horizont natürlich eine große Rolle. Aber indem wir in einen ethischen Diskurs eintreten, gehen wir ja auf eine Vermittelbarkeit zu. Das heißt, wir übersetzen das Christliche ja auch ins Säkulare. Und wenn wir jetzt etwa über Menschenrechte und Menschenwürde reden, ist das sehr wohl christlich begründbar, aber es ist auch in einem allgemein humanen Kontext begründbar. Und deswegen würde ich sagen, es braucht, ich beschreibe, wie mein christlicher Zugang ist, aber im Diskurs bin ich offen für, oder muss ich mich natürlich öffnen und halte es auch für nötig, dass es auf eine Vermittelbarkeit hingeht. Mhm. Deswegen würde ich sagen, eine dezidiert christliche Ethik kann nur immer von innen heraus beansprucht werden.
Du hast in deinem Buch, wie gesagt, immer dazu gesagt, schon vor 5 Jahren geschrieben, wir müssen uns individuell und gesamtgesellschaftlich beim Thema Digitalisierung engagieren, Klammer auf, und dürfen nicht nur zuschauen, Klammer zu. Social Media ist ja sehr oft eine individuelle Anfrage, wenn man individuell agiert. Auf den allermeisten Profilen immer steckt ein Mensch dahinter, ein Einzelner, der da agiert. Was für Vorschläge könnten wir da entwickeln? Wie sollte sich jede und jeder für oder während der Digitalisierung engagieren?
Also mit dem Individuellen habe ich gemeint, da stehe ich nach wie vor zu, dass wir alle unsere eigene Kommunikationsstrategie brauchen.
Ja.
Ich muss mir erstmal klar machen, dass ich überhaupt sowas brauche. Und das geht für Social Media, aber ich glaube, es geht noch weiter. Es geht insgesamt um die Nutzung der uns zur Verfügung stehenden digitalen Möglichkeiten. Also auch zu entscheiden, das ist ja der Klassiker, wann bin ich online, wann bin ich offline, gönne ich mir auch Ruhezeiten, bin ich auch mal draußen vor. Das sind alles individuelle Entscheidungen und Strategien, um die es geht. Und mir ging es darum, und das würde ich auch nach wie vor aufrechterhalten, dafür zu plädieren, sich genau da Gedanken zu machen und das nicht einfach mit sich geschehen zu lassen, sondern in eine bewusste Nutzung hineinzugehen. Die Sogkraft, ich weiß nicht, wie das Ihnen so geht, die Sogkraft unserer Smartphones, die wir haben, ist ja enorm. Und zu sagen, da nutze ich sie und da nutze ich sie nicht, das ist nicht so einfach. Und deswegen braucht es da eine Entscheidung, die übrigens sehr viel weiter geht als nur zu sagen, was mache ich, sondern das hat ja auch was mit meinem persönlichen Umfeld zu tun. Da geht es um die Nutzung im familiären Kontext, im Freundschaftsraum. Es geht um die Nutzung im Beruflichen. Gönnen wir uns überhaupt noch Auszeiten, in denen wir mailfrei sind? Es wird immer schwerer. Das läuft ja durch, wirklich 7 Tage, 24 Stunden. Und kann ich das überhaupt tun? Ich habe mir persönlich vorgenommen, am Wochenende keine Mails zu schreiben. Ganz schwer durchzuhalten. Meistens fange ich Sonntagabends wieder an. Aber
ab 6, ne?
Ja, ab 6. Genau. Aber das, ja, aber irgendwo zu sagen, nee, jetzt mache ich ja und lasse ich mich auch nicht unter Druck setzen. Das meine ich mit dem individuell.
Ja.
Und dann über in den sozialen Medien selber, auch was poste ich da, wie gehe ich damit um? Das ist, was ich mit dem Gesellschaftlichen meine, ist, dass wir uns natürlich die Digitalisierung in verschiedenen Fragen gesellschaftlich zum Thema machen. Wir haben über das Thema Regulierung geredet. Wie gehen wir mit den Möglichkeiten um? Braucht es Begrenzungen, ohne dass wir die Möglichkeiten dann gleich platt machen? Also gehen wir dann in Überregulierung hinein? Ganz schwierige Frage, da geht es um die Fragen der Datennutzung. Wie gehe ich mit den Daten um? Welche Daten stelle ich zur Verfügung? Nicht zu vergessen, finde ich es auch, Digitalisierung im Kontext von Klimafragen zu bedenken. Was machen wir eigentlich durch diese enorm ausgeweitete Datennutzung? Wie viel Energie verbrauchen wir? Genau. Was bedeutet das eigentlich jetzt in unseren Fragen des Klimawandels? Ist ein Thema, was dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Auch da gibt es ja Berechnungen, wie hoch der CO2-Verbrauch von jeder einzelnen Mail ist oder jedem einzelnen Post. Verstehe ich zu wenig von. Aber die Linie muss klar sein, darüber müssen wir reden. Also es ist eine Fülle von Aufgaben und das war vor 5 Jahren meines Erachtens noch viel zu wenig im Blick. Das hat sich verändert, dass die Politik sagt, wir haben hier erkennt, wir haben hier eine Gestaltungsaufgabe im digitalen Raum.
Ist natürlich auch durch die Pandemie nochmal befeuert worden, sage ich mal, die Diskussion darüber, weil einfach die Nutzung nochmal ganz stark in die Höhe gegangen ist.
Absolut. Ja, und es ist natürlich großartig, weil wir auch die Möglichkeiten durch Videokonferenzformate und sowas haben. Und natürlich können wir sagen, das spart uns auf der anderen Seite auch Reisekosten, alles gut. Trotzdem muss man einen Blick drauf werfen, was heißt es insgesamt? Abgesehen davon, dass das nochmal eine neue Verdichtung gebracht hat. Also ich erlebe es bei mir so, dass die zusätzlichen tollen Möglichkeiten der Videokonferenzen mir schlichtweg noch weitere Termine in den Kalender reinbringen und die Lücken auch noch gefüllt werden, bis dahin, dass man auf der Bahnfahrt anfängt, sich in eine Videokonferenz einzuschalten.
Ich sehe dich mit einem dicken Ordner wedeln, der sagt, das ist mein Kommunikationskonzept.
Nein.
So. Also, ja. Und jetzt die nächste Sitzung. Also ich finde, das ist super schwierig, weil das erfordert so ein hohes Maß an Reflexionen. Und wir sprachen gerade über den familiären Kontext. Das heißt, man selbst muss sich sehr klar darüber sein, wie man diese Medien nutzen möchte, was man durchsetzen möchte. Man muss es gut begründen, jetzt zum Beispiel auch Kindern gegenüber als Elternteil, was wahnsinnig schwierig ist.
Selbst immer weiterlernen.
Deswegen, du sagst gerade Verdichtung, es kommen immer Dinge dazu. Es ist auch eine große Überforderung für jede einzelne Person. Jetzt gesamtgesellschaftlich waren wir gerade. Und zum Thema Kirche. Wenn sich Kirche einmischen möchte in dieses Thema, und du hast gerade gesagt, genau, es gibt diesen Zugang und wir haben eine innere Motivation als Christen heraus, vielleicht etwas zu tun, aber das entscheidet jeder für sich selbst. Es ist einfach auch was Menschliches, sich einzubringen oder über die Digitalisierung nachzudenken. Trotzdem als Player Kirche brauchst du ja auch eine Rollenklarheit, genau. Welche Rolle du einnimmst, welche Haltung du hast. Und die muss stetig irgendwie weiterentwickelt werden. Jetzt sind wir ja als Kirche bisher nicht so die digitale Avantgarde, würde ich sagen. Aber wo nimmt vielleicht die Kirche heute schon teil an einer gesellschaftlichen Debatte zur Digitalisierung? Was nimmst du da wahr?
Einfach die Frage, wo man solche Debatten ansetzt. Also natürlich führen wir die auch im kirchlichen Raum. Das passiert ja an verschiedenen Stellen. Also auch vor allen Dingen jüngere Kolleginnen und Kollegen im Fahrdienst machen sich viele Gedanken darüber, was kann ich jetzt posten, wie bin ich da jetzt unterwegs, wie bin ich auch seelsorgerlich unterwegs. Das sind ja alles Gespräche und die Debatten, die geführt werden. Und sie können dann durchaus, finde ich, auch eine Wirkung haben über die Kirche hinaus. Weil wir ein Ort sind, wo wir, glaube ich, schon da einiges an Reflexionsvermögen mitbringen und auch ein Bewusstsein und Sensorium dafür, wo die Probleme sind. Und das kann man in die Debatten hineintragen. Es ist natürlich wahnsinnig schwer, weil das ist ja nicht so. Gerade bei der Digitalisierung beobachten wir das ja besonders. Wir haben uns ja nicht alle hingesetzt und haben mal drüber debattiert, ob wir jetzt Smartphones nutzen wollen. Da hat es ja keine große Debatte gegeben. Die waren da.
Sogwirkung.
Die sind hineingekommen. Die haben im Leben Raum gegriffen. Und die extrem nutzerorientierte Entwicklung von digitalen Möglichkeiten, die ja eigentlich im Grundprinzip der Digitalisierung ist, so begegnet es einem zumindest, wenn man sich da mal ein wenig im Silicon Valley orientiert, die bedeutet ja, dass uns was angeboten wird und dass es in unserem Leben drin ist, bevor wir uns Gedanken darüber gemacht haben. Und da laufen wir immer hinterher. Und wir haben auch nie darüber geredet, was bedeutet jetzt, dass es eine große Machtkonzentration bei wenigen Konzernen gibt, die letztlich digital prägen, die die Medienwelt prägen. Das sind die Fragen, wo ich auch unsicher bin, ob wir da überhaupt noch Regulierungen einziehen können, ob das nicht viel zu spät ist. Aber ich sage mal, ich erkenne zumindest, dass der Versuch gemacht ist, hier auch Begrenzungen zu finden, nötige Begrenzungen zu finden.
Ja, wer es nicht versucht, hat schon verloren. Ne? Aber auf welchen Ebenen, denkst du, könnte sich Kirche noch mehr engagieren? Du hast jetzt ein paar kleine Beispiele genannt, wie man sich einbringen kann in diesen digitalen Diskurs. Aber was würdest du sagen, da wäre es aber doch gut, wenn wir da reingehen?
Was heißt reingehen? Muss ich zurückfragen. Was stellst du dir vor? Ja. In die öffentliche Debatte, in den öffentlichen Diskurs?
Ja, zum Beispiel, ich stelle mir sowas vor, wie dass Kirche in vielen Öffentlichkeiten tatsächlich mit Positionen auch prägend ist. Also, keine Ahnung, nehmen wir den letzten analogen Kirchentag, wo United for Rescue als Initiative raus hervorging. Also es war klar, dass Kirche Partei ergreift für Menschen, die auf der Flucht sind, sozusagen. Oder bei Bewahrung der Schöpfung gibt es dezidiert Positionen, die, glaube ich, Kirche eher zugeordnet werden, dass man auf Klimaschutz achtet oder eintreten für Ärmere auf der Welt, schon seit Brot oder für die Welt und
auch
davor.
Institutionell bringt sich die Kirche ja ein, dann leistet sich Stellen in der Europäischen Union, also in Brüssel oder zum Beispiel auch in Genf, dann bei den Vereinten Nationen. Also durchaus gibt es ja Stellen, wo die Kirche Lobbyarbeit macht und sich auch zu diesen Themen einbringen könnte.
In diesem Kontext passiert es ja auch. Mhm. Also wenn auf europäischer Ebene Gesetzgebung entwickelt wird oder sowas, dann sind wir natürlich auch mit den Menschen, die da drin sind, dabei. Aber eben als eine Stimme im Raum. Aber das
auch
Wichtige.
Auch zum Thema Digitalisierung.
Auch zum Thema Digitalisierung, ja. Natürlich. Ja, ja. Also, wenn es Gesetzgebungsverfahren gibt, versuchen wir natürlich auch Orientierung zu finden. Das passiert dann auf hoher fachlichen Ebene. Aber für mich ist erst nochmal wichtig zu erkennen, dass wir uns natürlich als Kirche nicht von außen auf das Digitale zubewegen, sondern wir müssen es aus der eigenen Nutzung heraus selber entwickeln und argumentieren. Da kann man sich nicht hinstellen und kann drauf gucken und sagen, so, wir zeigen euch aber jetzt, wie es geht.
Das meinte ich mit der Rollenklarheit.
Das ist die Rollenklarheit. Ja, und das kann ich aber auch nur über die eigene, über das eigene beschäftigen damit. Und da stecken wir auch natürlich wie viele andere in einem Lernprozess drin. Wir wissen es doch nicht einfach, sondern wir müssen es erkunden. Also was ich beschrieben habe, was bedeutet es für eine Pfarrerin, wenn sie in den sozialen Medien unterwegs ist und auch seelsorgerlich beansprucht wird? Das sind Rollenklärungen, die dann betrieben werden müssen und da stecken wir genauso drin wie andere auch. Bis hin zu solchen Fragen, ist das Teil meines Dienstes oder mache ich das jetzt irgendwie privat? Natürlich ist das Digitale längst Teil der Welt, in der wir uns auch dienstlich bewegen. Und auch da die Rollenklärung wieder zu betreiben. Was bedeutet es, wenn ich eben nicht als Privatperson hier unterwegs bin? Also all das lässt sich durchbuchstabieren bis in die institutionellen Vollzüge hinein, die Arbeitsverhältnisse hinein. Und da können wir nur dann auch aus dem Lernen an den eigenen Erfahrungen etwas hineintragen in die Weiterentwicklung von Digitalisierung.
Das ist dann jetzt, gibt viel zu tun, ne?
Ja, aber so, vielleicht
und du hast auch recht, vielleicht ist es auch gar nicht die große Frage, die die Kirche beantworten muss. Das würde zumindest bestätigen, dass, was das Marktforschungsinstitut IFAK herausgefunden hat, im vergangenen Jahr im Auftrag des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen. Die haben eine Befragung durchgeführt, bei der es um Inhalte auf YouTube ging. Und bei dieser Umfrage haben sich 32% der Menschen explizit als spirituell bezeichnet. Und bei der Frage, welches Thema sie interessiert, haben die Teilnehmenden allerdings den Bereich Glaube und Religion mit großem Abstand auf den letzten Platz gewählt. Wie geht man als Kirche mit so einem Befund um?
Mit so einem Befund, ja.
Hat der Doktor eine Diagnose gestellt?
Ja.
Was machen wir nun?
Naja, also das ist ja, muss ich nochmal nachvollziehen. Das heißt, es gibt irgendwie ein durchaus auch ein spirituelles Interesse, auch im Blick auf die Auf digitale Angebote, etwa genau. Auf YouTube.
Also ein Drittel der Menschen hat sich als spirituell bezeichnet sozusagen und die wollen spirituelle Angebote, aber eben nicht im Bereich Glaube, Kirche.
Da schalten sie lieber weg.
Das würde ja bedeuten, also wenn ich, muss es auch nachbuchstabieren, also ich kann zum Beispiel Meditationsangebote oder so über YouTube. Die sind gefragt, die sind aber, werden aber dann abgelehnt, wenn sie dezidiert kirchlich sind.
Wenn sie dann sehen, du bist der Pfarrer, dann auch lieber nicht.
Ja gut, aber das wäre doch dann vielleicht, wenn man sich auf dieses Feld begeben will und sagen, wir versuchen hier auch Angebote zu machen oder ich versuche etwas anzubieten, was dann auch genutzt wird und nicht abgelehnt wird, dann geht es, glaube ich, nur über den persönlichen Einsatz. Es gibt ja auch durchaus Erfahrungen. Also meine Kollegin im Rat der EKD, Josefine Teske, macht ja ihre Andachten, ihre Angebote auch im Netz und erreicht relativ viele Menschen. Die schalten nicht ab oder gehen da raus, weil sie wissen, das ist eine Pfarrerin. Sie schafft es offenbar, da etwas zu setzen und etwas zu bewirken, was aber dann auch ganz an ihrer Person hängt. Ich glaube, dass es da kein Konzept geben kann, sondern da muss man auch einfach ausprobieren und Menschen müssen ausprobieren, etwas zu machen.
Zählt natürlich ein bisschen auf die Frage, wer wir da eigentlich sind als Kirche oder als ChristInnen in den sozialen Medien. Welche Rolle wir da eigentlich einnehmen können? Was wir zu sagen haben.
Also ich finde es immer ganz schwer, auf der Theorieebene zu beantworten.
Jetzt mehr Beispiele gerne.
Sondern weil ich sage, nein, das muss sich aus dem Tun heraus entwickeln. Ja. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen, dass Religiosität sich nicht einfach irgendwie so über eine Theorie entwickelt, sondern das ist etwas, was sich aus dem persönlichen Glauben, dem persönlichen Leben heraus entfaltet. Das ist vermutlich dann auch im Netz so.
Also der Auftraggeber dieser Studie, EKN, hat dann zum Beispiel daraus den Schluss gezogen, in den YouTube-Inhalten, die sie für diese Zielgruppe produzieren, so niederschwellig wie möglich zu sein. Also zu sagen, wir versuchen so wenig wie möglich kirchlich gefärbte Sprache, Fachbegriffe und sowas zu benutzen. Und die Pfarrpersonen, die zum Beispiel auftauchen, als ganz nahbare Menschen wie du und ich sozusagen dieser Zielgruppe vorzustellen, die mit Kirche sonst keine Berührung hat offenbar. Das ist eine Möglichkeit, aber also sie sind natürlich noch mal ausprobieren, wie es funktioniert und wie viel Erfolg es hat.
Ja, geben sich natürlich auch andere Fragen daraus. Also gerade wenn ich auf diese persönliche und individuelle Ebene gehe, das ist für mich auch eine Spannung, die sich aufmacht. Also inwiefern bin ich dann selbst die Botschaft oder rede ich über eine Botschaft, die nicht ich selbst bin? Also wie ist das miteinander vermittelt? Also die Gefahr der ich will es mal ein bisschen despektierlich sagen, auch die Gefahr einer irgendwann ins narzisstische kippende Selbstinszenierung ist ja auch damit verknüpft.
Ja.
Und das ist die andere Seite. Man könnte ja aber auch die Konsequenz ziehen und könnte sagen, na, in diesem Bereich der Angebote gehen wir dann nicht. Also man könnte ja sagen, Kirche hat dann die Aufgabe zu sagen, nein, wir geben Informationen über das, was wir machen, wir berichten, wir laden aber nicht dezidiert zur religiösen Beteiligung ein. Also sowas wäre ja auch eine Konsequenz. Man sagt, wir bleiben nachrichtlich, in Anführungszeichen. Ah ja, ich meine, es gibt auch auf YouTube genügend Angebote, die einfach schlichtweg informieren, die einfach darstellen.
Laufen natürlich nicht so gut wie die anderen. Und du warst auch gerade nicht ganz so überzeugt wie davor, als du über Josefine Teske gesprochen hast und über dieses Nahbare. Dann nehmen wir doch lieber das. Wenn die Macherinnen des YouTube-Formats Andersarm oder zum Beispiel wir das Yeet-Team mit den Insta-Kanälen eine digitale Gemeinde aufmachen wollen würden, die aus ihrer Followerschaft im Netz besteht, unabhängig vom Kirchturm, wäre das für dich ein neues, denkbares Gemeindemodell?
Sie sind dann ja schon Gemeinde. In einem gewissen Sinn, wenn sie zusammen sind.
Wir hätten gerne eine Fahrstelle.
Ja, wir hätten gerne eine Fahrstelle, genau. Jetzt, dann geht's.
Kirchenpräsident.
Es geht dann um die Fragen natürlich der rechtlichen Verfasstheit. Ja. Es geht auch um die Fragen, werden Stellenkontingente gebracht? Ja, das würde ich im Moment noch nicht so, also bin ich auch sehr tastend in der Beantwortung, wenn sich die Dinge so entwickeln, dass sie irgendwie Formen haben, wo man sagen kann, ja, dann kann man das machen, ist es denkbar. Mhm. Und da muss man natürlich drüber reden, was heißt das dann, was bedeutet es für so eine Gemeinde, müssen sie sich dann alle auch entsprechend registrieren lassen, müssen sie den Kanal abonnieren oder wie auch immer. Das finde ich gar nicht so einfach, das zu beschreiben. Aber erstmal würde ich sagen, Man ist in dem Moment, wo man zusammen ist, auch im Netz und zum Beispiel einen Gottesdienst miteinander feiert, ist man auch schon Gemeinde.
Wo zwei oder drei zusammenkommen.
Genau. Vielleicht können wir bei dem Thema bleiben, aber in einer anderen Nuance. Das finde ich ganz spannend. Es gibt ja auch einen Haufen Leute, die folgen christlichen InfluencerInnen in den sozialen Medien, haben aber keinen Kontakt mit ihrer Kirchengemeinde vor Ort, wo sie wohnen, obwohl sie Kirchenmitglieder sind. Also das ist ein Ergebnis der MIDI-Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist, zur Followerinnenschaft auf Instagram. Haben wir uns überlegt, brauchen wir, wenn das der Befund ist, nicht vielleicht dann jede Menge Ressourcen in diese Richtung, also Mitgliederorientierung oder Mitgliederbindung via Social Media, dass die dann auch wieder zurückgeführt werden können aus der digitalen Community in die Kirchengemeinden vor Ort.
Ja, das wäre ja jetzt schon wieder eine Zielbeschreibung. Man kann auch sagen, es ist genug, wenn sie in der digitalen Community sind und so da ihre Gemeinde leben. Ich würde es offen lassen. Mhm. Ich würde das wirklich offen lassen und ich glaube, in dem Moment, wo ich digitale Angebote mache mit dem Ziel, Menschen irgendwo hin zu bewegen, ist es vermutlich schon eher wieder kritisch.
An der Leine, ne? Du kommst
jetzt. Es wird ja durchschaut. Ja. Ja, die Frage ist ja, und da bin ich allerdings auch zu wenig, habe ich zu wenig eigene Erfahrungen, ob sich diese digitale Gemeinschaft wirklich in dieser Form als Gemeinde verstehen kann und erleben kann, die dann auch eine gewisse Dauerhaftigkeit hat. Da, für die muss man jetzt einfach auch probieren und suchen.
Genau, wahrscheinlich muss man Experimente wagen. Ne? Dann können wir vielleicht an den Punkt, wo wir ganz klein ein bisschen in die Zukunft gucken können. Wir haben uns gefragt, einfach vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, ob es Dinge gibt, die du sagen kannst, was sich die Gremien, in denen du bist, also zum Beispiel der GEP-Aufsichtsrat, der EKD-Rat oder vielleicht auch deine Landeskirche zum Thema Digitalisierung für die nächste Zukunft auf die Agenda gesetzt hat. Gibt es da Sachen, die jetzt in Bezug auf das, was wir alles besprochen haben, vielleicht schon in der Pipeline sind?
Also ich rede mal über unsere Landeskirche, was wir in der Tat aufbauen und wo ich meine, wo wir dringend voranschreiten müssen, ist eine direkte digitale Mitgliederkommunikation. Also wir müssen einfach die Möglichkeiten nutzen, E-Mail oder auch eben Messenger-Dienste miteinander in Kontakt zu bleiben, das nutzen wir im Moment überhaupt nicht strukturiert. Wir haben die postalischen Adressen, wir haben aber keine digitalen Adressen. Und wenn wir merken, dass die Kontaktpflege sich mehr und mehr ins Digitale verlagert, müssen wir da unbedingt stärker werden. Da arbeiten wir an Projekten, versuchen wir auch was aufzubauen, um das zu stärken, auch um Menschen mit persönlichen Nachrichten begleiten zu können. Etwa der Gruß zum Geburtstag oder wie auch immer. Sind Dinge, die müssen wir unbedingt vorantreiben. Und da ist in der Tat auch die Frage, ob wir sowas nicht. Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir das auch EKD-weit hinbekommen, dass alle mitmachen, weil wir gerade sehen, dass der digitale Raum sich überhaupt nicht an landeskirchlichen Grenzen interessiert.
In der Tat.
Das ist ja aufgelöst. Und dann kommen wir wieder aufs Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik zurück und sagen, da müsste eigentlich auch ein Dienstleistungszentrum für eine digitale Mitgliederkommunikation sein. Das wäre für mich so eine Vision, in die man weitergehen könnte. Und dazu gehört dann die Experimentierfreudigkeit in der Entwicklung digitaler Angebote. Und das heißt auch, Dinge einfach probieren zu können. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch gemacht. Auch mit dem Yeet-Netzwerk das aufzubauen und sowas. Wir haben uns da ja tastend reinbewegt. Und sowas müssen wir einfach weitermachen, auch mit dem Risiko, dass manches nicht gelingt.
Ja. Mir fällt gerade zum Beispiel ein Beispiel ein, das hat Bernd Tiggemann in einer unserer letzten Podcast-Folgen uns erzählt, das ist der Öffentlichkeitsarbeiter der EKD, der Oberste, und der hat gesagt, sie arbeiten zum Beispiel an einer Konzeptidee für das, was wir vorhin schon mal als Thema hatten, eine Taskforce oder ein Netz an Menschen, die sich gegenseitig beispringen, um gegen Hassrede im Internet vorzugehen auf Social Media. Solche Sachen zum Beispiel, die dann auch von einer Stelle aus zwar gesteuert und angestoßen, aber dann natürlich dezentral funktionieren können, finde ich auch eine ganz spannende Idee. Aber vielleicht jetzt nochmal weg von der Hoffnung auf oder der Delegation auf Gremien, dass die das für uns alles lösen sollen. Wir haben uns vielleicht so als zweite Frage in die Zukunft überlegt, was ist das Erste, was wir jetzt eigentlich alle tun sollten oder müssten, wenn wir nach diesen ausgefüllten Tagen auf dem Kirchentag wieder nach Hause kommen, wenn wir unsere digitale Gesellschaft mitgestalten wollen und nicht nur einfach zuschauen?
Wenn wir nach dem Kirchentag nach Hause kommen, Ich würde jetzt erstmal posten, wenn ich nach Hause komme. Das fange ich aber jetzt heute Abend auch schon an wahrscheinlich. Oder andere tun es ja bereits. Über den Kirchentag berichten, das einfach weiter zu nutzen. Ich weiß aber nicht, ob ihr noch irgendwas anderes im Blick habt. Wahrscheinlich irgendeine Idee.
Ganz offen. Ganz offen, wirklich.
Es sind ja oft so Tage, wenn man die hier verbringt, jetzt ist heute der erste, dass man dann Inspiration auch mitnimmt. Und also mir geht es zumindest oft so, dass ich dann nach so Tagen denke, ah ja genau, das musste ich jetzt nochmal hören, weil das will ich dann nämlich machen. Und wir sind jetzt ein bisschen eingestiegen in das Thema Digitalisierung und wie können wir uns beteiligen als Einzelne, wie können wir uns gesellschaftlich beteiligen, als Kirche, als Player. Und deswegen war jetzt die Idee zu fragen, was denkst du so, wenn wir jetzt so ein bisschen reflektiert haben darüber, was könnten wir als nächstes angehen? Hast du irgendeinen, jetzt ne, war schon ein bisschen Fazit ziehen, ging ein bisschen zu schnell jetzt über.
Ja, das ging wahrscheinlich zu schnell.
Wir müssen zum Ende kommen.
Nee, einfach die Idee, also was ich ja jetzt versucht habe in diesem Gespräch noch ein bisschen rauf, also auch nochmal deutlich zu machen, ist, dass ich nach wie vor die Notwendigkeit sehe, dass wir mit auch gerade speziell der Digitalisierung sehr viel bewusster umgehen, als wir es tun. Dass wir sehr viel deutlicher die Probleme wahrnehmen und sehr, sehr, sehr viel bewusster angehen. Ist es ein Thema, was sich aus diesem Kirchentag auch ergibt, Digitalisierung und Klimawandel, wie das zusammengeht. Ja. Das wäre für mich ein Thema, wo ich mir zumindest vorgenommen habe, in der nächsten Zeit dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken und mich da auch noch mal ein bisschen schlauer zu machen, wo da die Stellhebel sind.
Also zum Beispiel wirklich mal den persönlichen Energieverbrauch in den Blick zu nehmen, wenn man tagtäglich postet, surft und so weiter.
Naja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe in den letzten 2-3 Jahren eine E-Mail-Flut erlebt. Das ist viel, viel mehr geworden, weil wir uns alle angewöhnt haben, immer alle CC und alle Antworten und verteilen und nochmal verteilen. Man kann mal sagen, das ist ja irgendwie klein, aber in der Summe macht das wahrscheinlich durchaus was aus.
Ja.
Dass es da auch einen Blick auf die eigene Kommunikation durchaus auch unter diesem Gesichtspunkt, den man vielleicht erst wirklich nicht so sehr im Blick hat. Und bei mir hat es eine ganze Weile gebraucht, bis ich da auch eine Verbindung hergestellt habe, dass da durchaus ein Ressourcenverbrauch mit verbunden ist, der bei mir selber sicher sehr klein ist, aber in der Summe dann doch sehr viel ausmacht.
Ich habe gerade an so zwei Felder gedacht, wo ein Team versucht, die ganzen kleinen Bälle aus dem Bällebad rüber zu schmeißen zu den anderen und die schmeißen die wieder zurück und es wird gar nicht leer auf beiden Seiten irgendwie. Genau, diese Gedankenlosigkeit vielleicht zu verwandeln, in was eigentlich nötig digital und an wen muss ich kommunizieren und wo es braucht es vielleicht auch mal nicht.
Ja, wir erinnern uns ja alle an die Zeit, als unter jeder E-Mail irgendwie noch der Satz stand, bitte überlege, ob du diese Mail wirklich ausdrucken musst. Da sind wir inzwischen weiter. Bitte überlege, ob du diese Mail eigentlich überhaupt weiterleiten oder beantworten musst. Und so weiter. Also ja.
Bis zu dem Gedanken, jetzt haben wir so ein, das kam mir jetzt in dem Gespräch, jetzt habe ich es ganz auf den Klimawandel bezogen, den Ressourcenverbrauch, aber wir verbrauchen mit jeder Mail, die wir schicken, auch eine Ressource an Lebenszeit bei anderen Menschen. Und ob das wirklich etwas ist, was wir tun müssen in dieser Form, da sollten wir auch drüber nachdenken.
Wie verbringen wir eigentlich unser Leben? Da sind wir doch wieder zurück. Noch zwei letzte Fragen, die alle unsere Gäste in den Podcasts immer bekommen, unsere Standortfragen. Die erste ist, was ist der Hashtag digitale Kirche für dich?
Der Hashtag digitale Kirche ist für mich in den letzten Jahren eigentlich fast wie eine Bewegung geworden, also etwas, wo Menschen sich unter diesem Hashtag versammeln und in der Tat drüber nachdenken, ist Kirche digital möglich und wie verhält sie sich dann auch zu den analogen Formen?
Die zweite Frage. Zu Ende telefoniert dein. Ist auch schon die letzte, wir sind gleich fertig. Wenn du eine Bühne hättest, die du dir selbst aussuchst, wir haben ihn ja hierher eingeladen, durfte sich nicht aussuchen, worüber er spricht, und du dürftest dir dann aussuchen selbst, worüber du sprichst und vor wem. Vor wem würdest du gerne über welches Thema mal sprechen? Und darfst entscheiden, wer dir zuhören darf.
Ihr stellt Fragen.
Ja.
Traumfragen, oder?
Traumfragen.
Wir spielen im Podcast Fahrstuhlmusik ein, während er denkt.
Ja, da müsst ihr ein bisschen einspielen. Eine Bühne, die ich mir selber aussuchen dürfte, und worüber ich...
Thema, du darfst das Publikum aussuchen und dein Thema. Du darfst dir Menschen aussuchen, vor denen du gerne sprechen möchtest, die dir zuhören müssen. Manchmal ist es ja auch so, du wirst eingeladen und wirst gefragt,
ja,
magst du dahin kommen. Aber diesmal darfst du entscheiden.
Ja, also ich, in der Tat, ich lasse mich gerne einladen und ich lasse mir auch gerne Themen vorgeben. Dann weiß ich nämlich, habe ich schon mal eine Linie, jetzt so in aller Freiheit über alles Mögliche zu reden. Ich glaube, wenn ich mir etwas aussuchen dürfte, würde ich, glaube ich, zurzeit versuchen, mir irgendwie zu überlegen, wie ich über die Gefährdung von Menschenrechten in verschiedenen Bereichen reden würde. Und zwar würde ich den Bogen sehr weit spannen. Ich mache mir im Moment große Sorgen um das ganze große Thema Asyl, Flüchtlinge, was politische Debatte ist. Ich mache mir Sorgen über die Wahrung der Menschenrechte auch in der Weiterentwicklung der Demokratie. Und wir haben ja verschiedene Bereiche, wo wir durchaus auch bei uns hinschauen können und hinschauen müssen. Umgang mit Klimaaktivistinnen zum Beispiel ist für mich ein Thema im Moment. Ich würde mir auch darüber Gedanken machen, was bedeuten Menschenrechte, da darf ich dann am Samstag allerdings auf dem Podium drüber reden, was bedeuten Menschenrechte im Internet. Mhm. Also der Bogen lässt sich, glaube ich, weit spannen und da würde ich mir versuchen, was Gutes auszudenken.
Und wer soll zuhören?
Alle Staatsoberhäupter der Erde zum Beispiel? Die
UN, ja. Alle Staatsoberhäupter. Wahrscheinlich würde ich sagen, ich würde mal gerne mal von der UNO reden oder so.
Ja. Mhm.
Super. Guck mal, also dein Pressesprecher hat jetzt schon zwei Termine. Einmal die Torwand in der, na, hast du gehört, Sportstudio? Und dann noch UN einmal vollversammelt. Kriegt er. Bist ja noch nicht mehr in Rente seit 2020, anders als ChatGPT behauptet hat.
Genau. Vielen, vielen lieben Dank. Das war der JIT-Podcast auf dem Kirchentag. Vielen Dank, lieber Volker Jung, dass du gekommen hast und dir hast Löcher in den Bauch fragen lassen, auch mit Fragen, wo du eine Weile nachdenken musst.
Allerdings.
Und Dankeschön natürlich an alle hier im Saal und liebe HörerInnen zu Hause auch an euch. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann sehr gerne diesen Podcast abonnieren. Feedback, Kritik, Fragen über zum Beispiel Instagram, da @JIT-Netzwerk, also JIT-Netzwerk oder auch per E-Mail an info@jiet.de. Da gibt es auch unseren Newsletter auf jiet.de mit Tipps zu Social Media und Neuigkeiten rund um das JIT-Netzwerk. Website jiet.de/newsletter. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal und jetzt auch noch viel Spaß mit dem Folgehype.
Auf Wiederhören.
Und vielen Dank.
Maike Lindenberg und mein Spitzname ist eigentlich Miley, eine Zusammenführung aus Maike Lindenberg. Und ihr findet mich auf Instagram unter Miley. Und ich habe ein total tolles Profil entdeckt, Gazelle is her name. Und finde das so witzig, weil ihr werdet euch auf jeden Fall wieder erkennen, wenn ihr manchmal als Allmanns in den Park geht oder spazieren. Total lustige Beiträge, kann ich nur empfehlen. Gazelle is her name auf Instagram.